Im Digital Marketing bleibt uns nichts anderes übrig, als dauernd am Ball zu bleiben. Und ich habe für dich ein ganz besonderes Häppchen und Schnäppchen. Denn die SMX, die All Social und die E-Mail Innovations World finden alle drei im März in München statt. Und wir haben für dich einen Rabattcode, mit dem du 15% Rabatt auf jedes der Tickets bekommst. Wo findest du den Rabattcode? Du findest ihn in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, wenn wir dich vor Ort treffen, denn wir sind auf jeden Fall dabei.
Content first, Algorithmus second. Ja, also du musst nicht immer das machen, was das neueste Update der Algorithmus am schlimmsten ist. Es ja, das wisst ihr selber, finde ich es ja nicht auf Instagram oder auf Facebook. Am schlimmsten ist es ja auf LinkedIn. Ja, das ist quasi die Algorithmus-Hölle, finde ich. Ja, weil da gibt es nirgendwo sonst gibt es so viele Menschen, die meinen, die Wahrheit über den Algorithmus zu kennen. Und nirgendwo gibt es so viele Menschen, die denen einfach folgen. Ja, also ohne drüber nachzudenken. One, two, three,
four. Wir haben selten so eine schnelle Taktung wie im Social Web. Und ja, Jahreswechsel ist jetzt durch. 2025 steht vor der Tür. Wir stehen quasi schon steht mit uns in der Tür. Und ja, wen haben wir denn heute hier zu Gast, Patrick, um genau dieses Thema mal so ein bisschen genauer anzuschauen?
Naja, worüber reden wir hier? Genau den richtigen, um 2025 vernünftig im Positiven rund um Social Media zu eskalieren und sich auch bewusst zu werden, wo sollte man eigentlich das Thema KI implementieren und einfach mal sein lassen und der kreativen freien Lauf lassen. Und genau dafür brauchen wir ganz dringend den Robert Seeger, genau dich, für die dich frecherweise noch nicht kennen. Stell dich doch gerne nochmal vor und erzähl uns, was du tust, was du machst und warum du liebst, was du tust.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Man kann fast schon sagen, die jährliche Weihnachtsfolge, kann man fast schon sagen, ja, oder die Neujahrsfolge mit den guten Vorsätzen. Ja, Robert Seeger aus dem wunderschönen Wien. Ich bin schon mittlerweile sowas, muss man leider Gottes sagen, der alte Mann im Social Media. Ich mache das ja schon so lange, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Seit 2006 mache ich Social Media, mit MySpace begonnen und habe Facebook gemacht, wo Facebook nur für Kinder war. Ja, wo man gesagt hat, du geh weg mit dem Facebook, das ist ja nur für die Kinder. Man, völlig absurd. Und heute habe ich eine 21-jährige Tochter, die selber in der Social Media Abteilung von Woombikes arbeitet, Kinderfahrräder. Das ist völlig irre. Ich habe das auch irgendwie so übergeben und ich merke so, und was ich also merke, ist so, hey, es gibt so auch ein mega Generationen-Gap in Social Media. Ja? Also das ist, ich glaube, so etwas, was sicherlich auch, vielleicht, wenn man schon so ein bisschen vorausblickt, sicherlich eines der ganz großen Themen für das nächste Jahr sein wird. Und ich mache eben seit 2006 Social Media für ganz, ganz unterschiedliche Marken, am meisten für dieses eine Ding, was Flügel verleiht.
Du hast uns jetzt gerade oder mir gerade eine ultimative Steilvorlage gegeben für ein Thema, das ich mitgebracht habe in der Vorbereitung. Und zwar hat man jetzt in dem letzten halben Jahr öfter mal gelesen, so Generation Z ist jetzt wieder auf Facebook. Also die geben jetzt Gas und wandern Richtung Facebook und Facebook will mehr local werden und quasi die Generation Z da deren Surfverhalten besser abbilden. Was ist da dran, vor allem für uns aus Marketingperspektive? Müssen wir jetzt wieder alles neu denken oder was ist los?
Ja, erstens muss man im Social, und das ist seit 2006 die einzige Konstante, es ist immer anders. Ja, also wenn mir einer fragt, was kann man fix bei Social voraussagen, sage ich, dass es nichts fix gibt. Ja, das ist die einzig fixe Voraussage, die wir im Social ganz generell treffen können. Und deshalb auch hier, ja, alles kehrt vielleicht so ein bisschen wieder zurück. Ich glaube generell, dass Facebook so ein bisschen eine übersehene Plattform in den letzten Jahren auch geworden ist. Ich glaube, die Z kommen deshalb so ein bisschen zurück, weil halt die Jungen, die Alphas, und die sind ja viel schlimmer als die Zs. Ja, das muss man schon mal sagen, ja, weil die Zs habe ich ja noch ein bisschen verstanden. Ja, dann kommt eine Generation, wo dieser, ich habe bis heute nicht verstanden, was macht der Kopf in der Kloschüssel und all diese Dinge. Also es gibt dann ganz viele Dinge, die ich gar nicht mehr verstehe, ja, und solche Dinge. Und vielleicht drängt es auch dort zurück. Rein persönliche und damit nicht professionelle Meinung, aber persönliche Meinung, also bei meinen drei erkenne ich in keinster Weise eine Rückkehr zu Facebook. Facebook ist halt mega cringe, das macht die Mama und die Oma, ja, und die alten, und für die alten weißen Männer hast du halt LinkedIn, ja. Und dann hast du die Generationen gut verteilt, glaube ich.
Was ich immer spannend finde, ich meine, die Plattformen kommen und gehen, die Formate bleiben. Wir haben ja jetzt eine sehr starke Videolast auf jeden Fall. Genau. Wir haben das Thema KI. Du hast von einer Marke gesprochen, die du begleitest, die Flügel verleiht, die aber dafür bekannt ist, auch sehr mutig zu sein und auch Purpose, also Haltung, Werte zu kommunizieren. Wenn wir uns erstmal von den Plattformen lösen, was ich halt für mich ganz stark vertrete, ist halt wirklich, gerade jetzt mit den Wahlergebnissen wieder, wenn ich es als Marke schaffe, über Social Media, egal welche Plattform, es zu schaffen, meine Haltung, meine Werte zu kommunizieren, kann ich schon viel richtig machen. Wie stehst du dazu, wenn ein Unternehmen wirklich mutig ist und auch sich vielleicht sogar mal politisch äußert?
Ich persönlich, und das wissen die Leute auch, bin von dem ein ganz großer Fan. Ich halte ganz viel von der Wertekommunikation. Mhm. Ich glaube aber leider Gottes, dass wir völlig überschätzen die Auswirkung von dem. Ja, wir haben das in all den Dingen, die wir jetzt so machen. Wie viele Unternehmen haben Wertehaltung ausgesprochen? Wie viele Prominente haben ihre Werte klar ausgesprochen? Ja, es hat trotzdem nichts geholfen. Und das ist ja, insofern muss man sich hier die Frage stellen, wie viel bringt's? Aber ich glaube, wir müssen uns eine ganz andere Frage stellen in der Beziehung. Es ist super, wenn man Werte ausspricht. Wichtig ist auch, dass man die Werte hat. Ja, es hilft ja nichts, wenn ich heute irgendwo poste, ich habe die Werte im Unternehmen, werden sie aber vielleicht selber gar nicht vertreten.
Total.
Und das gibt's ja auch immer wieder. Es ist ein großes Thema. Und das zweite ist halt, wie groß ist die Einflussnahme tatsächlich, die ich als Marke habe? Weil am Ende bin ich eine Marke, ja. Also am Ende bin ich ein Zuckerwasser oder bin ich ein Schuhgeschäft. Und ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich politische Meinung mache. Ich find's gut, wenn ich Werte habe. Werte sind ganz entscheidend in unserer Zukunft. Waren sie immer schon, muss man dazu sagen. Es ist ja, nichts Neues. Es ist ja nicht so, dass man für Wert frei gelebt haben früher. Ganz im Gegenteil, nur traditionelle Bewahrer der Werte wie Religion und so haben diese Rolle, und auch Politik haben die Rolle ja völlig aufgegeben. Ja, und insofern müssen vielleicht andere in diese Rolle ein bisschen schlüpfen. Ob es die Auswirkung hat oder nicht, über das können wir vielleicht dann auch noch reden, weil das ist ja auch völlig krass, was sie in den 8 Jahren verändert hat zwischen erste Mal Trump und das zweite Mal Trump. Ja, auch da ist es ja völlig krass eigentlich. Ja.
Es ist irgendwie schwierig, von dem Thema wieder zurück zu Social Media zu kommen. Sonst gehen wir erstmal ein bisschen weinen.
Bleiben wir ganz kurz bei dem, weil ich glaube, dass es hier noch einen Punkt gibt, den wir ganz oft übersehen in unserer Diskussion, nämlich vor 8 Jahren haben wir gesagt, wie der Trump gewählt wurde, haben wir gesagt, mein Gott, wie konnte das passieren, ja? Und dann haben wir angefangen, von einem Phänomen zu sprechen, von den sogenannten Filterblasen. Ja, wir haben gesagt, die sehen auf Facebook ja was anderes, damals war es halt Facebook, als die anderen sehen, und die sehen halt nur, der Trump ist gut, und wir sehen halt nur, der Trump ist schlecht, und wenn ich glaube, die Erde ist als eine Scheibe, sehe ich nur Informationen, dass die Erde Scheibe ist. Ich glaube, dass sie jetzt etwas verändert hat, das viel, viel krasser ist. Ich glaube, dass wir jetzt nicht mehr durch Filterblasen getrennt sind, sondern wir sind universenweit getrennt mittlerweile. Das sind lauter Dinge, die kenne ich gar nicht. Es gibt ein totales Subuniversum auf Telegram und auf YouTube zum Teil und auf Discord und auch immer, wo Dinge vorkommen, die halt, und die Antwort auf die Frage ist einfach, ich glaube, dass viele Leute tatsächlich nicht dasselbe sehen wie wir. Die sehen das nicht. Die haben das nicht dasselbe Ding, und ich glaube nicht mal, dass wir Filterblasen entfernt sind, sondern die nutzen völlig andere Dinge, und das ist muss uns nur bewusst sein, dass es da draußen, und wenn man denen sagt, ja, seht ihr das nicht, nein, die sind es einfach nicht.
Wenn ich jetzt so von meinem persönlichen Nutzungsverhalten ausgehe, ich bin ein bisschen älter, ich nutze Instagram. Wenn ich jetzt auf Instagram bin, habe ich das Gefühl, dass der Algorithmus noch identischere Dinge vorschlägt. Okay. So ganz subjektiv. Also, dass ich, wenn ich so ein DIY-Bastelprojekt mir das zweimal vielleicht anschaue, und denke, das ist ja spannend, das will ich vielleicht nachmachen, dann sehe ich plötzlich in den nächsten zwei Tagen 6, 7 unterschiedliche Creator mit exakt demselben DIY. Ich meine, die schreiben alle voneinander ab oder produzieren alle voneinander ab und Instagram spielt mir 6, 7 Mal exakt dasselbe Ding aus, das ich nachbasteln soll. Wie können wir diese Systematik, also zum einen ist das hier eine Sarah-Thema und oder ist das deiner Ansicht nach auch ein Thema mit der Algorithmen, dass die noch viel krasser, enger geschnitten sind? Das Frage Teil 1. Frage Teil 2, wie können wir das für unser Social Media Marketing als Unternehmen zum Vorteil nutzen?
Ich glaube, dass man die Antwort kommt in zwei Schichten. Das erste, was du beobachtest, ist vollkommen klar. Es ist halt genauso. Die Algorithmen überall bevorzugen immer das Ähnliche, das Extreme, das Wildere, das wird nach oben geschmürt und wenn wir basteln taugt, dann wird mir permanent basteln angezeigt und ich habe das ja mal verglichen mit einem Bild. Stell dir vor, du fährst auf einer Landstraße und das, was links und rechts an dir vorbeikommt, ist wie der Feed. Also du fährst an deinem Feed vorbei und dann durch Instagram und dann siehst du mal ein bisschen basteln und mal schöne Landschaften und mal irgendjemand im Sixpack und plötzlich ist rechts vor mir ein Unfall, wo ein Traktor zwei Kühe überfährt. Und dort wirst du langsamer, kurz, ja? Und schaust dich da, wow, dann passt weiter. Und dann ist auf dieser Landstraße, sind nur mehr Unfälle mit Traktoren und Kühen und Traktoren, die ineinander fahren und dazwischen ist Werbung für billiges Rindfleisch und für Traktorenversicherung. Ja, also der Algorithmus befeuert so ganz stark dieses extreme Problem ist, ganz viele Marken spielen genau in dem mit. Ja, ich versuche halt in diesem Ding ganz stark mitzuspielen und ich versuche, also in all den Projekten, die ich mache, gibt es so eine Regel und die heißt immer einen für den Algorithmus und einen für uns. Ja, also one for the algorithm and one for us. Das heißt, versucht auch nicht jedes Stück Content so zu machen, dass es optimiert für den Algorithmus ist, sondern manchmal muss ich halt auch was machen, was vielleicht nur wenigen Menschen gefällt, aber denen ganz besonders gut oder was dir selber total gut tut. Bleiben wir kurz bei einem ganz angreifbaren Beispiel bei Klippenspringen, Red Bull Cliff Diving. Es ist klar, was gut funktioniert. Immer dann, wenn einer einen Crash hat, das funktioniert halt einfach am besten. Ja, ist einfach so. Ja. Jetzt möchte ich aber manchmal auch beleuchten, wie ist es denn, haben die Leute vielleicht vorher Angst, bevor sie springen und ein bisschen die psychologische, geht es denen manchmal auch schlecht oder so ein bisschen tiefergehende Themen, ja, die jetzt gar nicht so sind, wie der Algorithmus schnell, Hook rein, 15 Sekunden, bam, bam, raus, ja, und viel Musik. Ich glaube, beides ist gut, beides hat seine Berechtigung, aber traut euch halt auch, als Botschafter draußen, traut euch halt auch, Dinge zu machen, die für weniger Menschen gut sind, die nur für eine ganz bestimmte Gruppe. Und ganz generell ist es immer so, Content first, Algorithmus second. Ja, also du musst nicht immer das machen, was das neueste Update der Algorithmus am schlimmsten ist. Es ja, das wisst ihr selber, findet es ja nicht auf Instagram oder auf Facebook. Am schlimmsten ist es ja auf LinkedIn. Ja, das ist quasi die Algorithmus-Hölle, finde ich. Ja, weil da gibt's nirgendwo sonst gibt so viele Menschen, die meinen, die Wahrheit über den Algorithmus zu kennen. Und nirgendwo gibt so viele Menschen, die denen einfach folgen. Ja, also ohne drüber nachzudenken. Ja, und deshalb kriegst du auch dort ganz viel ähnlichen Inhalt und zum Teil völlig absurde Auswüchse von dem Algorithmus, wie jetzt, wo ich gesehen habe, jetzt wird auf Instagram habe ich jetzt gesehen, tun die Leute nicht mehr schreiben Trump, ja, oder Grüne, sondern die schreiben immer Sternchen. Und dann habe ich gesagt, warum macht man das? Ja, wegen dem Algorithmus, weil wenn der Algorithmus sieht Trump, na dann schreibt, ja, Wahnsinn, weil der Algorithmus, der kann nicht erkennen, wenn es schreibt, in Amerika haben sie jetzt Donald Sternchen, Sternchen, Sternchen erkennt und gleichzeitig lass ich mal die Bilder mit KI machen. Na, Halleluja.
wenn wir uns die Algorithmen anschauen, Gibt es massive Unterschiede? Du hast ja gerade gesagt, so deine Strategie ist Content first, Algorithm second. Wenn du ein Unternehmen hast, das sinnvoll B2B und B2C aufgestellt ist, also sowohl, sagen wir mal, Instagram, TikTok, I don't know, und LinkedIn, ist die Ansage bei dir, was die Algorithmen betrifft, immer die gleiche oder unterscheiden sich Algorithmen der unterschiedlichen Plattformen in irgendeiner Art und Weise grundlegend von ihrer Systematik her?
Also selbstverständlich, also fangen wir mal so an, selbstverständlich funktionieren Algorithmen komplett unterschiedlich. Ja, fangen wir mal an, überlegen wir mal, wie funktioniert der TikTok-Algorithmus? Man weiß es nicht genau, ist die richtige Antwort dafür, via Pitch. Ja, mal so, mal so. Ja, während auf Instagram hast du eine gewisse Verlässlichkeit und da weiß man ungefähr, was für Dinge funktionieren und wie das mit den Videos ganz gut funktioniert, auf Facebook auch so ein bisschen. Aber natürlich ist das wieder auf Instagram und so ganz anders. Also in einer idealen Welt, mache ich mal für jede Plattform, wenn ich ein B2C und B2B-Unternehmen bin, habe ich meinen eigenen maßgeschneiderten Content. In der Realität, sagen wir doch ehrlich, bin ich schon froh, wenn Unternehmen überhaupt Content haben, der mehr ist als quasi ein Bild vom Messestand. Und dann sage ich, hey, lieber einen guten Content und den verändere ich vielleicht minimalst für Instagram, weil ich dort vielleicht mehr Emojis und einen kürzeren Text reingrübe und bei LinkedIn mache ich ein bisschen mehr Text, weil das nicht nur für den Algorithmus gut ist, sondern ich vielleicht auch mehr erklären müsste. Also die Frage kommt da immer, deswegen kommt da heute die Frage, muss ich alles immer auf die Plattform machen? Ja, wäre super. Realität macht nie einer. Oder es gibt natürlich welche, die es machen. Aber die sind dann immer so, die anderen auch dann so ein bisschen abschrecken, finde ich, weil, einfach guten Content haben ist gut.
Was ich auch gut finde, sind deine Mantras fürs nächste Jahr. Ne? One for the Algo, one for us und Content for Algo, das mag ich sehr gerne. Ja. Dann, klar, die Ressourcenwette, wir haben alle minus 11 Tage Ressourcen. Hilft dir dann da tatsächlich KI im Alltag oder den Unternehmen, um diesen Content zu skalieren oder für die jeweilige Plattform richtig zu übersetzen? Oder wo finden wir bei dir in den Strategien dann auch KI wieder?
Also KI kann natürlich ganz extrem helfen, Content-Produktion zu einem gewissen Grad zu erleichtern.
Ja.
Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass die meisten Unternehmen noch nicht so weit sein, dass sie das in einer Skala machen können, die wirklich gut funktioniert. Ja, ich versuche auch, es ist ja nicht so, dass du heute 5 Knöpfe drückst und es spuckt da 20 perfekte Clips aus. Ist halt leider nicht so. Und jetzt ist es bei manchen, wenn ich heute sage, hey, ich habe einen Vortrag und ich kann mit Opus Clips mir automatisch die 10 besten Clips rausstellen, ist das super. Aber das fängt, dann sagen ganz viele, ja, aber wir haben ja nicht einmal einen Vortrag. Also wir haben ja nicht einmal quasi das Langformat, um aus einem Langformat die kurzen zu schneiden. Ja, also wo hilft's mir sehr? Auch mir hilft's in der Ideenfindung und mir hilft's total in der Findung von guten Captions. Ja, also ich habe tatsächlich für meine Kunden wahnsinnig viel Zeit einmal investiert und die Tonalität für verschiedene Projekte gefunden. Ja, also viel Texte eingespielt, viel geübt. Und jetzt funktioniert das wirklich gut und ich kann relativ schnell an Caption-Ideen generieren. Die nehme ich dann nicht zu 100%, ja, sondern da sage ich, ah, das ist jetzt genau so und dann veränderst du noch 5 Wörter oder so und dann passt es. Ich glaube, die größte, kommen wir später nochmal zu KI, versuche die Ressourcenproblematik einmal kurz aufzumachen, weil die kommt ja ganz oft, die kommt ja in allen Workshops immer. Ja? Weil sagen immer, wie ist das? Und die Antwort ist ja so, ich war noch nie in einem Unternehmen, noch gar nie, wo irgendeiner, wo zum Beispiel die Sarah war, und dann die Sarah, die sitzt einfach immer den halben Tag nur beim Schreibtisch und klopft mit den Fingern auf die Schreibtischplatte und hofft, dass endlich einer kommt und sagt, jetzt machen wir Social Content. Das ist ja nirgendwo so. Das ist ja nicht so. Es ist kein Unternehmen, es hat ja kein Unternehmen unendlich Ressourcen für Social. Und das, die, der größte Trick, und es ist gar kein Trick, ist, du musst Content immer in Produktionen denken. Das heißt, ich versuche auch, also was viele eh machen, aber auch vor allem kleinere, dass ich sage, nehme ich mir einmal einen Nachmittag Zeit, ja, und dann mache ich halt an einem Tag 20 Clips, ja? Und dann habe ich vielleicht für 3 Monate Content, weil unter dem laufenden Business komme ich eh nicht dazu. Und genau in diesem Moment wird jetzt wieder KI vielleicht spannend, weil es mir vielleicht helfen kann, in der Vorphase so ein bisschen das zu planen. Ich hab 10 mögliche Themenideen, das werden wir nicht sehen. Was könntest du noch für Themen haben? Oder quasi, was sind die 20 häufigst gefragten Probleme meiner Zielgruppe? Könnte mit Perplexity recherchieren und könnte daraus für vielleicht so ein paar Clips sehen. Aber der große Trick ist immer Produktion. Wenn du auf einmal viel produzierst, bist du ganz entspannt. Und so mache ich das immer. Ich habe jetzt, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben jetzt einen neuen Kunden, der ist ein Vergaberechtsanwalt, ja, und gehört, glaube ich, zu den weltmeistbeschäftigsten Menschen. Ja, der arbeitet so 20 Stunden am Tag gefühlt. Ja. Der hat halt nie Zeit, nie. Ja. Und der hat gesagt, du, ich möchte viel geiler auf LinkedIn haben und ich möchte richtig geile Clips mit dir machen. Und dann gesagt, ich habe einmal 3 Stunden Zeit. Einmal nehmen wir mal 3 Stunden Zeit. Und dann ist aus. Also das ist, that's it. Ja? Und wir haben halt das clever geplant, was kannst du in 3 Stunden machen? Wir haben halt in 3 Stunden 22 Clips gedreht und geschnitten. Und jetzt hast du mit 22 Clips befüllst du jetzt einmal 3 oder 4 Monate. Ja, und dann kannst du sagen, dann kann man wieder sagen, vielleicht hast du nochmal 3 Stunden Zeit. Der hätte aber nicht Zeit, dass ich heute hingehe und jetzt machen wir heute ein Video und dann machen wir morgen ein Video und da hilft es auch nichts, wenn ich KI dafür verwende. Das ist so das Gute ist, denkt Content immer in Produktionen.
Vor allem, ich finde da, was die Stärke, die da von der KI eben da ist, dass sie sich auf diesem Prozess ja super begleiten kann. Zu sagen, Richtig. Wie viel Zeit muss ich einrechnen? Welche Szenen brauche ich? Wie kann ich die im Batch drehen? Wenn wir mal sagen, wir haben unterschiedliche Settings, wir haben den Schreibtisch, wir haben das Sofa, wir haben Settings in Bewegung und die im Batch. Also das ist natürlich großartig in der Vorbereitung, wie KI einem da helfen kann, ohne dass es dann im Stream 100 Meter gegen den Wind nach KI schreit, was ja manchmal so aktuell doch so ein bisschen rauskommt. So unironisch, also ironisch, okay, das machen ja viele, aber
ja, viele sind, ist ja okay, ja?
Versuchen das halt auch so durchzuwinken und in der Hoffnung, dass wir es nicht sehen. So nach dem Motto, das ist das Beste, was rauskam aus Midjourney, das nehmen wir jetzt.
Anna. Ja, aber völlig richtig, gerade so für Produktionsplanung, für Setplanung, aber auch einfach, um für einen Kunden, finde ich mal, ganz schnell was zu illustrieren. Was, dass ich sage, so könnte es ungefähr ausschauen, ja, was wir drehen, ja, dass man so eine Idee einmal so ein bisschen visualisieren kann. Dafür ist es schon wirklich, wirklich hilfreich. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, es nicht zu haben. Wenn ChatGPT oder Midjourney nicht gehen, wäre ich richtig nervös. Ja, dann denke ich mir, Gottes Willen, ist total irre, ja, ist total irre. Was mache ich jetzt? Ja?
Jetzt muss ich ja wieder selber denken.
Jetzt muss ich selber denken. Ja? Weil es dir auch,
weiß ich sagen. Dass ich da auch wirklich für mich persönlich aufpasse, mich nicht zu entemanzipieren, was so strategisches, kreatives Denken angeht. Und da halte ich so ein bisschen auch mich an deine eine hier und eine da Regel von eben. Ich versuche dann wirklich mal einen Tag pur KI und einen Tag die Patrick-Intelligenz, die hoffentlich dann nicht nachlässt. Weil das merke ich total, dass man sich auch oft manchmal so einfach macht. Das ist, glaube ich, auch meine Gefahr, die so mitschwingt. Ich habe ja vorhin gesagt, Plattformen kommen und gehen, die Formate bleiben. Ich finde es immer noch schwer, das Format live für mich einzuschätzen, weil ich es sehr schüchtern wahrnehme, dass Marken auf Live-Formate setzen. Wie ist da deine Einschätzung für 2025?
Eine schwierige Frage, weil wir warten seit Jahren eigentlich darauf, dass das Live irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Voll. Jetzt außer quasi, lassen wir mal das Thema Live-Shopping und alles weg, habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, aus den Marken, die ich betreue, die goldene Zeit des Live ist vorbei auf Social.
Krass.
Ja? Also ich kann mich erinnern, dass wir bei wir hatten mal, wie wir den allerersten, das war in Marseille, Red Bull Crashed Ice Livestream auf Instagram, das war einer der allerersten, die es überhaupt gegeben hat. Wir hatten gleichzeitige Zuschauer. 500.000 concurrent User. Ja. Heute freue ich mich, wenn wir für irgendein Red Bull Event mal 1.000 haben. Ja? Ja, also, und es ist aber jetzt gleich cool. Ja, es ist nicht, kannst nicht sagen, hey, aber das eine war halt so cool und die anderen nicht. Nein, es ist immer gewaltig und ich glaube, dass einfach die Zunahme auch quasi anderer Live-Formate, anderer Streaming-Dienste, jetzt wissen wir seit einer gewissen Zeit, seit dem Kampf vom Herrn Paul gegen den Herrn Tyson, ja, dass auch die Streaming-Dienste stark auf Live setzen werden, ob das jetzt funktioniert oder nicht, oder ob der Kampf sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ja, aber ich meine, wir haben es halt in einer sensationellen Art und Weise auch vermarktet, muss man dazu sagen. Aber ich, wenn du mir heute sagst, soll ich auf eine Live-Strategie setzen, als Marke, würde ich in den meisten Fällen sagen, zahlt sie nicht wirklich aus, weil wir haben ja meistens kein Live-Content. Ja, also wir haben, das Problem ist ja, live hat ja nur, es gibt ja nur drei Gründe für Lives, ja. Es ist etwas absolut Einmaliges, was nie wieder kommt. Ja, das wäre eine klassische Sportveranstaltung oder die Pressekonferenz live, wenn die deutsche Regierung mal wieder zersprengt wird oder so. Das kommt halt nicht nochmal. Das habe ich als Marken nicht so oft. Das zweite ist, dass ich ein Live mit irgendeiner Interaktion verbunden habe. Ja, da habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass man also zeitlang ganz exzessiv probiert hat, ist immer ein bisschen weniger geworden, weil man noch keine richtige Art der Live-Interaktion, die wirklich spannend ist, gefunden hat. Und das Dritte ist, manchmal macht man live, weil live leichter ist als aufgezeigt. Ne? Ja, also stell dir vor, dass der Presse...
Ja, klar. Ja. Und es zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, das Unternehmen mal so ein bisschen auf dieses einfach mal machen zu drillen. Und Richtig. Man könnte ja auch dann das Problem lösen, wir haben halt keine einstündigen Social-Media-Formate, die man mit Opus Pro irgendwie in Clips verwandeln könnte. Mhm. Hier hätte man ja sozusagen dann das produzierte Live-Format als Archivmaterial, mit dem man auch weiterarbeiten könnte zum Beispiel.
Genau. Also dafür ist es sicherlich ein gutes Format, weil ich dann nachher nicht mehr noch schneiden muss und du zwingst die Leute quasi zu einer Live-Produktion. Das ist auch ein schönes Learning für die Leute. Ja, also das ist sozusagen, gehört live gehört neben, also wenn man sozusagen sagt, was sind gute Übungen für Social, und zwar für Social Video, ist geh mal live, ist die erste Übung. Und die zweite Übung ist geh auf die Straße und mach Straßeninterviews. Ja?
Ja. Spannend.
Das sind so, nicht, dass das jetzt vom Format her immer super ist, aber du lernst halt total viel quasi, wie man Leute anspricht und wie man Videos und so macht. Das sind so klassische Einsteiger-Live-Übungen und Social-Video-Übungen.
Ich hab's gehasst im Radio, im Fernsehen. Das waren so meine Karriere hat ja da angefangen beim Fernsehen und beim Radio. Und wo fängt man Fernsehen- und Radiokarrieren an? Mit einem Mikrofon in der Hand in der Fußgängerzone.
Das ist ganz
krass.
Aber dort lernt man es halt.
Ja, klar. Ja? Natürlich, man lernt viel. An. Man nimmt auch viel mit für zukünftige Therapiestunden. Man lernt natürlich viel, klar. Ja? Weil du hast ja nur diese eine Chance. Der dreht sich um, du fragst ihn was, der dreht sich um.
Richtig.
Oder anders, der dreht sich um und dann fragst du ihn was und das muss sitzen, weil recht viel mehr Bock hat er nicht. Ja. Oder der redet so lange, dass du es eh nicht verwenden kannst. Das heißt, du hast einen Wahnsinnsdruck innerhalb kürzester Zeit von jemandem, der dir gegenüber sitzt, den zu lesen und aus dem was rauszukriegen, was du wirklich verwenden kannst. Und das hilft total. Ja. Also mir hilft diese Erfahrung heute ganz extrem hier im Talk. Mir hilft das beim Content produzieren. Mir hilft das schon. Also auch, ich hatte gehofft, die Jugend später braucht das alles nicht mehr. Robert sagt, doch, mach das, es hilft.
Ja, weil all das, was du jetzt gesagt hast, sind die Dinge, die man dadurch lernt. Ja, das ist sozusagen das, was du dadurch lernst. Und in Wahrheit ist es ja so, du musst es ja trotzdem lernen, weil du kommst ja nicht auf die Welt und kannst diese Dinge. Und das, du kannst auch nicht Videos machen, wenn du dir nur 10 YouTube-Videos angeschaut hast. Weißt nicht, wie du vor der Kamera wirkst, wenn du nicht vor der Kamera warst und dich mal gehört hast und deine Stimme gehört hast und weißt, wie reagieren andere Leute auf die Kamera und so. Und das ist sicherlich so, das gebe ich immer als Übung, wenn einer sagt, kann ich so ein bisschen lernen? Ja, sie interviewt einmal, egal ob du es verwendest oder nicht, spielt keine Rolle.
Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Robert, ich habe das ganze Jahr 2024 nicht so richtig was geschafft mit meinem Unternehmen im Social Web. Ich will es 2025 angehen. Worauf muss ich mich denn 2025 einstellen? Was sind so die Dinge, wo du jetzt das Gefühl hast, die werden funktionieren? Das sind die Evergreens, die sind immer noch da. Das sind die neuen Dinge, die werden kommen.
Die Evergreens, die jetzt bleiben werden, ist sicherlich das Thema Video. Ich glaube, dass vor allem das Thema Langformat wieder spannender wird. Ja? Also die meist unterschätzte Plattform, das ist einfach so, sagt auch jeder, mit dem du redest, ist sicherlich YouTube. Ja, also wenn du sagst, ich mache nur eins, würde ich YouTube machen. Ja, weil das ist halt die Plattform, die wahrscheinlich für viele, nicht für alle, ja, muss man ein bisschen aufpassen, aber kommt immer auf der Unternehmer an, die dir extrem viel bringen kann, weil YouTube deckt halt zwei Dinge auf einmal ab. Es deckt quasi die kurzzeitige Zufallsentdeckung über Shorts ab. Es deckt Langformat ab. Es deckt Suche ab. Ja, es ist sozusagen immer noch da. Es ist ganz gut integriert in künstliche Intelligenz, ja, durch die Google-Präsenz. Ja, also es ist sicherlich da. Es ist Content. Ich glaube und hoffe, dass im Jahre 25 Qualität noch mehr eine Rolle spielen wird im Content. Ich glaube auch, dass die Zeit des Trash-Social, wir erleben ja so momentan so ganz stark ganz viel Trash-Social, ja, ich glaube, das ist irgendwann auch wieder durch, ja, das wird vielleicht so Mitte nächsten Jahres auch wieder durch sein, dann haben wir das alles schon mal gehört, dann haben wir den Brand-Beef schon gehört und wir haben schon mitgekriegt, dass jede zweite Bude die Burger-Brät in Wirklichkeit eine Mitarbeiterin hat, die gar nicht gerne arbeiten geht und so weiter und all das haben wir dann alles schon, das haben wir alles schon mal gehabt, dann haben wir es gesehen und dann haben wir gesagt, aha, das ist ja, wir machen, was ja jetzt quasi auf TikTok passiert, ist ja, wir machen RTL 2 für die Generation, die nicht RTL 2 geschaut hat. Ja, es ist ja ganz, und jetzt ist es ja immer so, man muss ja ganz aufpassen, weil Unternehmen, das ist für manche total super und für manche machen das auch total toll. Aber für die meisten funktioniert das halt gar nicht. Die wollen das auch nicht machen. Ja, ich will ja nicht sozusagen ein Entertainment-lustiger Kanal werden und ich mag auch nicht dauernd Brand-Beef machen und ich mag mich auch nicht dauernd bespaßen auf Threads, wo's wie eine Karnevalssitzung ist, wo einer immer versucht, lustiger als der andere zu sein. Das ist ja, das ist total nett, aber das sind Leute, die sich halt primär mit sich selber beschäftigen und Abteilungen, die viele Leute haben, das ist alles total cool. Meine wichtigsten Geschichten sind immer, konzentrier dich auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, die du wirklich hast. Und immer das Allerwichtigste, wenn es für die 24 nicht so geklappt hat auf Social, dann konzentrier dich 25 vor allem auf die Dinge, die dir auch selber wirklich Spaß machen. Ja? Ich weiß schon, dass man lernt immer, es ist egal, ob es dir gefällt, es muss der Zielgruppe gefallen, das ist alles okay. Ich glaube aber, wenn du selber auf Social keine Freude hast, ja, und wenn du gar keine Freude hast, Content zu machen, dann ist der Content immer genauso wie die Tür zum Zahnarzt öffnen. Und dann folgt es halt durch und dann sagt, was macht denn dir selber Freude? Und das bringen halt raus. Und wenn das was Einfaches ist, ich glaube, dass es auch ganz einfache Dinge gibt. Es gibt Menschen, die schauen gern Fotos. Ja, die gibt's nach wie vor. Ja, und wenn ich gute Fotos habe, reiche ich halt die Menschen, die Fotos haben. Lass die nur nicht, don't pressure. Ja, ich glaube sozusagen, das ist so ein bisschen die wichtigste Geschichte. Hab nicht zu viel Druck und mach's nicht immer so, wie alle anderen auch machen, weil dann ist es halt so wie alle. Ja. Sei entspannt.
Hast du es auch schon mal durchgezogen, dass du gesagt hast, okay, wenn ihr es wirklich nicht fühlt und die Ressourcen nicht da sind, dann setzt den Fokus auf E-Mail-Marketing. Also schaffst du es mit deiner Passion auch mal, ein Unternehmen zu sagen, okay, Stand jetzt, ressourcenseitig, passionsseitig, reduziert lieber, fokussiert euch auf einen anderen Kanal? Oder sagst du, nein, sonst wirst du als Marke wirklich nicht wahrgenommen, du musst auf Social Media stattfinden?
Na, ganz im Gegenteil, immer wieder. Also, weil, wie gesagt, es gibt ja, weißt du, wenn du, der Pain ist ja nicht, die Frage ist immer, was ist mein Pain? Ja, ist mein Pain, ich bin noch nicht gut auf Instagram, ist kein Pain, ja? Oder ich bin noch nicht auf Instagram, ja? Ein Pain ist ja, ich krieg zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Kunden, zu wenig Umsatz. Wenn ich aber sage, eigentlich, mein Geschäft geht eh gut, ja, und das ist okay, und ich hab durch WhatsApp-Marketing, durch meine Webseite, durch persönliche Geschichten genug, dann ist es total okay. Wo man das zum Beispiel auch relativ krass merkt, ist, und da kann es ja jeder nachvollziehen, ist bei dem Thema LinkedIn. Ja. Ich sehe Social schon lange nicht mehr dogmatisch. Ja. Also wenn einer sagt, ich persönlich finde LinkedIn großartig, auch businessmäßig. Ich kann auch viel Geschäft daraus generieren. Mhm. Und ich kenne ganz viele, die richtig viel Geschäft daraus generieren. Auch Unternehmen und Mitarbeiter finden. Ich kenne aber auch Unternehmen und Leute, die machen es gar nicht. Und die sind auch total erfolgreich und glücklich und zufrieden. Ja, also, es ist nicht dogmatisch. Es ist eine Chance, die du hast. Aber wenn du sagst, ich mag's nicht, ja, und ich bemerke ja, also ich mache ja eben ganz viele, ihr wisst es, ich mache ganz viele Workshops und alles, und du kriegst ja immer mit, was die Bedenken der Menschen sind. Ja, und,
total.
Und oft sagen ja die Leute, ich fühle mich halt einfach nicht wohl. Ja, ich mag's irgendwie nicht. Total okay. Ja, also es ist total, wenn einer sagt, ich mag's halt nicht, ist es ja gut. Also ich finde, dann mag's nicht, weil wenn du es nicht magst, dann merkt man es auch, dass du es nicht magst.
Robert, du hast gerade deine Seminare angesprochen und Workshops. Du hast ja auch bei der 121, für Seminare verantwortlich. Was kann man bei dir denn, wenn man sagt 2025, mir hat das gefallen, was der Robert jetzt gesagt hat. Ich will den Robert mal live erleben. Was lerne ich denn bei dir? Welche Seminare hast du? Welches Seminar? Und ja, was lerne ich da?
Genau, wir haben zwei relativ ähnliche, unter Anführungszeichen, zwei Tagesseminare. Social Media und Social Media mit KI, wobei natürlich bei beiden KI eine Rolle spielt, bei dem einen noch ein bisschen mehr als bei dem anderen. Und es ist so beide sind so Zweitagesseminare, wo du vor allem so ein bisschen ein Gefühl kriegst für Social Media, so ein bisschen durchschaust, wie funktioniert's eigentlich, was ist denn eigentlich vielleicht wichtig, an was hast du noch vielleicht gar nicht gedacht? Und seinen wunderschönen Einblick, Überblick und vor allem auch so ein bisschen eine Motivation, dass du dann rausgehst und sagst, hey, ich habe jetzt zwei Tage richtig viel mitgenommen, dass ich selber auch coolen Content. Es geht auch viel um Content natürlich, um Inhalt, nicht so sehr um welche Buttons muss ich drücken, um das zu machen und wie stelle ich dieses kleine Plus-Song da ein, dass das funktioniert. Dafür gibt's ja wieder ganz viele Seminare bei 1-2-1, wo man diese Details lernen kann. Meins ist so, dass ich verstehe die große Welt von Social Media, habe Freude damit und traue dir, wir analysieren live die Profile der teilnehmenden Unternehmen, ja, geben auch direkt Feedback, sie generieren selber gleich Content für den einen oder anderen. Und so, und manchmal kommen richtig geile Sachen aus dem heraus. Ja. Also manchmal melden sie dann welche so ganz lange, also kurze Zeit später, nämlich eine ganz kleine Geschichte erzählen, weil sie so lustig und symptomatisch ist. Es war einmal, letztes Jahr im Frühling war eine junge Frau von einer bayerischen Gärtnerei. Und die haben einen wunderschönen Rosengarten. Und wir reden so über das Thema User-Generated Content. Und ich habe so gemeint, naja, aber Rosengarten, gell? Ich meine, wow, ja, also das ist es einfach, ja. Und dann ist sie gesagt, nein, ich weiß nicht, sie hat das Gefühl, nie postet einer irgendwas, nie macht irgendeiner. Und dann haben wir so in der Gruppe ein bisschen diskutiert und daraus kam eine Idee raus. Und dann haben wir gesagt, pass auf, mach Folgendes, stell an zwei an zwei Punkten deines Rosengartens ein Schild hin, beim einen schreibst du hin quasi most Instagrammable place, ja, und beim anderen schreibst du hin schönster Fotospot mit dem Handle dazu und sagst, wenn du in den, und dann schreibst du unten dazu, wenn du in den Shop kommst mit deinem geposteten Bild, kriegst du eine Rose. Ja, als Dankeschön. Ein paar Monate später hat sie die bei mir hat mir geschrieben und gesagt, es ist völlig irre, ja, wie viele Leute jeden Tag dort stehen, nämlich genau dort, und sagen, aha, das ist der schönste Ort, machen wir Selfie, posten das. Also das sind so Dinge, die man auch behandelt. Das ist halt so richtig geil. Also es hat halt nichts gekostet, ja. kostet nichts, ist eine ganz kleine Idee und oft sind diese ganz kleinen Geschichten, die, und das ist gar nicht so, ich meine, sicher ist es ein Social-Thema, aber es ist halt auch ein bisschen ein Kommunikationsthema ganz allgemein.
Ich finde das ganz, ganz eine schöne Idee. Vor allem, dass mit diesem Schild machst du halt auch alle Nicht-Hobby-Influencer darauf aufmerksam. Du könntest hier ein Foto machen, die nicht, wenn sie irgendwo was Schönes sehen, sofort ihre Follower im Blick haben, sondern die einfach sagen, ach stimmt, ich könnte mal wieder bei Instagram was machen. Das ist schon, du aktivierst halt da wieder eine ganz andere Zielgruppe, als du jetzt machen würdest, wenn du jetzt irgendwie dich gezielt an Influencer richten würdest mit deinem. Und das willst du ja auch am Ende nicht. Als Gärtnerei willst du ja nicht, dass die ganzen Hobby-Influencer nur bei dir rumhängen und deine Rosen platt trampeln und nichts kaufen. Sondern richtig. Du willst ja die Kunden haben.
Du willst die Kunden, genau. Aber trotzdem brauchst du halt für 2025 diese Robert-DNA. Ja? Ne? Ich muss es ja trotzdem einfach fühlen. Ich muss mein Produkt fühlen, ich muss es auf Social Media übersetzen können. Aber ich darf mich auch nicht dominieren lassen von irgendwelchen Algorithmen, Wahnsinn da draußen, sondern Content First, das mag ich sehr gerne. Und dazu dann halt KI als Instrument der Skalierung, der Übersetzung auf die Plattform. Aber halt sich nicht kreativ zu entemanzipieren. Also das ist so für mich, Sarah, meine Route. Also ich muss sagen, ich bin nicht nur schlauer, sondern auch inspirierter als vorher, Robert. Vielen Dank dafür, weil das macht ja Social Media aus. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, ich gebe Eins und Nullen raus und bekomme das entsprechend raus, sondern es ist ein nicht brechenbarer Kanal, weil es sind die Menschen, die reagieren müssen. Genau. Und trotzdem, ob es jetzt eine Rose ist oder halt das Anwaltsthema, ich kann es halt emotionalisieren, das sehen wir ja. Und dazu muss ich in der Lage sein, aber ich muss es halt wollen. Ne?
Genau. Genau so ist es. Du musst es wollen, du musst da auch selber Freude dabei haben und dann ist es auch okay. Und ich finde das ja, wir sehen ja jetzt, und das ist vielleicht noch so am Schluss so ein bisschen so die Endgeschichte hier ist, ich merke in den Seminaren, nicht nur in den 1-2-1-2-Seminaren, sondern in allem, was ich mache, merke ich ja momentan so ein bisschen, ich habe ganz oft Ratlosigkeit momentan auch bei Unternehmen. Ja? Die haben nämlich, es ist ja ganz selten einer dabei, der noch gar nicht Social hat, ja? Sondern die haben oft Social und machen das, wenn du es anschaust, sagst, ist nicht schlecht. Das ist okay, da ist nichts falsch. Ja? Und trotzdem haben die das Gefühl, es geht halt nichts. Ja, also momentan merkst du so, viele haben sozusagen, machen ein bisschen Instagram, machen ein bisschen Facebook oder halt LinkedIn, je nachdem, wo ich bin, und sagen, aber eigentlich, es geht nicht, weil dieser nächste Schritt, also dieses von, ich mache halt ein bisschen so, ich poste halt quasi meine Angebote und ein paar schöne Fotos und so, der nächste Schritt ist ein richtig schwieriger. Weil dann geht's halt richtig darüber, ich muss Geschichten erzählen, ich muss vielleicht Mitarbeiter, ich muss in die Videoproduktion und so weiter gehen. Und das ist richtig schwer. Also der Next Level ist dann oft so relativ hoch und, aber, machen wir es versöhnlich am Ende. Manchmal reicht's doch auch, wenn ich eine schöne Präsenz habe. Manchmal reicht's doch auch, wenn ich einfach da bin. Weil, ganz ehrlich, der Installateur, ja, aber auch die Gärtnerei und so weiter, ja. Da geht's ja gar nicht so darum, wollen ja nicht dafür bekannt sein, dass mega guten Content machen, sondern dass sie auch auf Insta gefunden werden, wenn einer einen Installateur in der Nähe sucht, wenn einer einen Rosengarten sieht, da und dort auf den aufmerksam, wenn der auf den Instagram-Profil geht, sagt, hey, schaut gut aus, da kann ich, den kann ich anrufen, da kann ich mich bewerben, was auch immer. Also wenn ich das abdecke, also es muss nicht jeder quasi immer diese mega Reichweite und diese mega Likes und was auch immer haben, die du halt irgendwo immer hörst, der hat so viel, der hat so viel, nett, aber ja, aber manchmal reicht es auch einfach da zu sein.
Oh, das wäre eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, Sarah, oder?
Ja, wir sind durch, würde ich sagen. Folgt uns, wir machen mehrere so großartige Talks wie gerade mit Robert. Ich würde sagen, das war's.
Fünf Sterne, Kommentare, wir lieben euch, fühlt, was ihr auf Social Media kommuniziert. Das war's beim 121 Watt Podcast.